Ich sage immer, Depression ist eigentlich ein Wutanfall nach innen. Ich richte im Grunde die Wut gegen mich. Wenn du ein Medikament nimmst und sagst, jetzt geht's mir besser, dann weißt du ja gar nicht, ist es jetzt meine Haltung, hat sich da was verändert, habe ich was verbessert? Oder ist es einfach, dass meine Transmittersysteme jetzt wieder besser funktionieren, weil ich da was ersetzt habe?
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
So, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Help FM, unserem Selbsthilfe-Podcast. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Oliver Geldener. Diesmal aus Berlin. Wir sind hier in einer Praxis in Berlin-Charlottenburg und ich treffe Stefan Ide. Er ist psychologischer Psychotherapeut. Kann er uns vielleicht auch gleich nochmal erklären, wie man zu diesem Titel kommt. Aber vor allen Dingen ist er auch Körpertherapeut. Unter anderem, und das interessiert uns, es soll in dieser Folge im neuen Jahr mal um den Körper gehen. Denn der ist ja das Wesen aller Dinge. Er ist überhaupt die Voraussetzung, dass wir hier auf dieser Erde an diesem Leben teilhaben können. Und gerade auch bei psychischen Problemen und Erkrankungen ist halt der Körper doch auch immer mit dabei, häufig auch sogar ursächlich. Stefan, schön, dass du hier bei uns bist.
Ja,
in dem
danke.
Fall wir bei dir. Ja, psychologischer Psychotherapeut mit der Schlagseite Körpertherapeut. Vielleicht kannst du uns und unseren Hörern mal ganz kurz erklären, was du so machst und anbietest.
Ja. Du hast dabei schon so einen ganz kleinen Fehler gemacht, nämlich Körpertherapie. Ja,
das ist der Fehler?
Ja, der Fehler ist, es ist Körperpsychotherapie.
Gut.
Ja, weil der Unterschied ist, es gibt sehr viele Körpertherapien, zum Beispiel Alexander-Technik, Rebalancing, keine Ahnung, gibt ganz viele. Okay. Aber was ich mache, ist Körperpsychotherapie.
Gut, deswegen bist du ja da. Also erklär mal bitte, was ist die Körperpsychotherapie?
Also wie du gesagt hast, ich bin zunächst mal psychologischer Psychotherapeut, habe Psychologie studiert, dann eine Psychotherapieausbildung gemacht, zunächst mal zum Verhaltenstherapeuten und dann folgend eine Ausbildung zur Körperpsychotherapie. Mhm. Und Körperpsychotherapie bedeutet, wir arbeiten mit psychischen Störungen, Erkrankungen, Problemen. Und das machen eben Körpertherapeuten nicht im Fokus. Für Körpertherapeuten arbeiten mit körperlichen Beschwerden, Körperpsychotherapeuten arbeiten eben primär mit psychischen Problemen,
ja, also man
über
kommt
den Körper.
Zu dir mit seelischen Problemen, mit psychischen Problemen oder anderen oder mit Stress oder
genau,
anderen Alltagsproblematiken.
Mit Depressionen, ne? Ängsten, Stress, persönlichen Krisen, Beziehungsproblemen, all das, was es halt gibt und häufig auch einfach Konzentrationsstörungen. Die meisten Patienten, Klienten, die kommen, wenden sich an mich, weil sie vielleicht auch häufig schon mal andere Psychotherapien ausprobiert haben. Das ist so ein bisschen die Regel, dass sie sagen, ja, das kenne ich schon, ich will noch mal was anderes ausprobieren oder ich habe gehört, dass das sehr erfolgreich ist und dass mir das vielleicht helfen könnte. Und dann wissen sie meistens nicht, auf welchen Prozess sie sich da einlassen. Ich sag immer, okay, wenn du das machen möchtest, dann ist das ein Experiment. Ja, so, wir sind eine erlebnisaktivierende Therapieform. Wir wissen also auch als Therapeut, weiß ich nicht genau, was passieren wird. Ich biete sehr viel an, nämlich in die Probleme hineinzugehen, vielleicht mal da reinzuatmen, vielleicht genauer hineinzuspüren. Wir gehen in Rollenspiele. Emotionen werden ausgedrückt. Es wird nicht nur darüber geredet, Angst zu haben oder wütend zu sein oder traurig zu sein, sondern es wird auch angeregt, diese Gefühle wirklich zu durchleben und zu spüren und sie mit mir zu erleben. Ja, das heißt also, ich versuche, jemand darin zu begleiten, da durchzuführen, wenn es in die Trauer geht, ihn auch wirklich zu unterstützen, vielleicht auch zu berühren, was in anderen Therapieformen so gut wie nicht vorkommt. Natürlich immer mit dem Angebot. Ne? Ich würde nicht jemand einfach berühren. Ich würde immer sagen, ne, ist das okay, wenn ich den Arm um deine Schulter lege oder dir eine Hand gebe oder magst du mir mal die Hand geben? Das ist ungewöhnlich in allen anderen Therapieformen. Dadurch ermöglicht man aber eben auch den emotionalen Ausdruck und damit auch einen sogenannten emotionalen Release. Ja? Also eine Entspannung, die dadurch dann eintritt, dass es wirklich mal wahrgenommen wird, ausgedrückt wird, sodass diese Emotionen die sonst vielleicht immer unterdrückt ist, vielleicht sich auch irgendwann nicht mehr primär zeigen muss. Ja, also zum Beispiel in der Depression, Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, dass sie irgendwann, da wird nicht gesagt, sei mal fröhlich, ja, oder versuch's ja, genau, mal anders.
Hab dich nicht so.
Oder hab dich nicht so, sondern wir gehen in die Traurigkeit rein, wir gehen da durch. Ja, so. Und ich würde dort eher ermutigen zu sagen, okay, lass es mal zu. Ja, wir gucken mal, was ist dahinter. Ja, so. Und spüren da rein. So. Und dabei kann weder ich noch mein Klient kann genau wissen, was jetzt passiert. Mhm. Aber die Erfahrung ist, dass es dadurch eben eine Erfahrung gibt, die verändert. Ja, so, und die dann.
Was passiert denn da? Also, ich meine, es geht ja viel um Fühlen und Spüren. Also, du versuchst seelische Probleme im Grunde körperlich auszudrücken, ne? Weil, würdest du sagen, dass dahinter auch immer ein körperlicher Schmerz oder irgendein Ausdruck liegt? Wenn wir jetzt wie Depressionen haben, Trauer, Stress, alles Mögliche.
Naja, ich glaube, dass prinzipiell Depressionen, Stress immer körperliche Aspekte haben. Mhm. Ja, so, es hat immer einen körperlichen Ausdruck. Die Schultern gehen nach unten oder ziehen nach oben. Mhm. Manchmal hat man Kopfschmerzen, manchmal hat man Magenschmerzen. Ja, so, es gibt sehr viele psychosomatische Veränderungen im Körper, die aber meistens nicht in Zusammenhang gebracht werden.
Genau, also das heißt, du betrachtest den Menschen erstmal ganzheitlich, ne? Sondern du hörst ja nicht nur den Aspekt an des Problems, sondern du sagst, okay, lass uns mal gucken, was steckt dahinter, und vielleicht gibt es da eben noch eine körperliche Ebene, auf die noch gar keiner gekommen ist und der Betroffene selber auch nicht möglicherweise. Ne?
Genau.
Das erarbeitet ihr dann gemeinsam. Und vielleicht kannst du uns mal erklären, jetzt gerade bei Depressionen, was ja nun mal leider auch eine Volkskrankheit ist, wie kann man das körperlich ausdrücken und spüren und wie kannst du da eine Linderung schaffen? Hast du da ein Beispiel oder so?
Ja, also zum Beispiel, jemand schildert ja in den ersten Stunden von seinem depressiven Erleben. Ne? So, wir arbeiten erstmal raus, was bedeutet das überhaupt? Was ist das für dich? Aha, ich fühle mich niedergeschlagen, ich fühle mich antriebslos. Das sind die Kriterien einer Depression. Wann ist es besonders stark? Wie ist das? Ne? Das wird erstmal tatsächlich verbal einfach rausgearbeitet. Dann würde ich zum Beispiel anbieten zu sagen, okay, wir versuchen mal zu schauen, wie fühlt sich denn dieses Erleben der Niedergeschlagenheit in deinem Körper an. Ja, so, wie ist deine Körperhaltung dazu? Mhm. Ja, so, versuch doch mal, diese Körperhaltung vielleicht zu verstärken. Ja, geh da nochmal richtig rein. So, vielleicht macht sich jemand ganz klein. Mhm. Ja, oder er zieht die Schultern ganz hoch. Oder er hält den Atem an. Mhm. Er merkt es aber nicht. Mhm. Ja, das heißt, ich würde dann eben sagen, mir fällt auf, schau mal auf deinen Atem, da hat sich was verändert. Ja, so, ich halte ihn gerade an.
Unbewusst, ja?
Unbewusst. Mhm. Ja, dann würde ich anbieten, okay, versuch ihn mal noch länger anzuhalten. Versuch das nochmal, übertreib's mal ein bisschen, ja, damit es dir bewusster wird, was da passiert. Und dann ist halt die Frage, einmal könnte ich anbieten zu sagen, okay, wir gehen jetzt mal in eine Gegenbewegung. Ja, du atmest mal ganz bewusst durch. Ja, du lässt mal fließen. So. Vielleicht habe ich Angst, dass wenn der Atem fließt, ich plötzlich von meiner Traurigkeit überschwemmt werde. Weil wenn wir atmen, sind wir mit unseren Gefühlen viel stärker in Verbindung. Jemand, der in der Depression steckt, möchte nicht, dass sein Gegenüber seine Traurigkeit und Niedergeschlagenheit wahrnimmt.
Ja, wie atmet man in der Depression? Gibt es da so
Regeln? Flach. Sehr flach. Ja, so. Und wenn ich dazu anrege zu sagen, jetzt geh mal in die Gegenbewegung, das heißt atme tief, atme mal richtig durch, lass den Atem fließen, könnte es durchaus sein, dass das Gefühl stärker wird. Oh, jetzt fühle ich mich ja noch viel trauriger und verletzter als vorher. Mhm. Ich spüre mich ja plötzlich. Mhm. Ja, so. Mhm. Und dann ist es im Grunde das Angebot, da durchzugehen. Ja, also das mal zu erfahren und zu sagen, okay, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wenn du in dieser Traurigkeit bist. Mhm. Ja, und vielleicht können wir das auch gemeinsam tragen. Ja, vielleicht traust du mir das gar nicht zu als deinem Gegenüber. Aber du weißt ja, dass ich Therapeut bin. Ich kann das vielleicht mit dir halten. Ja, so, vielleicht magst du das mal ausprobieren. Mhm. Das wäre dann tatsächlich zum Beispiel in eine Atemübung zu gehen. Ne? Also ich würde dann vielleicht eine Atemübung anbieten. Die kann zum Beispiel auch, die ist dann nicht im Sessel. Ja, wir sitzen in der Therapie, so wie in jeder anderen Psychotherapie, in der Regel erstmal im Sessel. Mhm. Aber dann bieten wir häufig an, lass uns mal den Sessel verlassen. Ja, wir stellen uns mal hin. Oder du legst dich mal hin. Mhm. Und dann versuch mal die Atmung dann zu machen. Ja, so, das verändert natürlich sehr viel. Ja, so. Und dadurch kann ich natürlich jemand letztlich auch viel näher kommen. Ne? Also wenn er zum Beispiel sich hinlegt, ne? Wir haben dann Matratzen und dann biete ich an, das mache ich nicht in der ersten Stunde, dafür muss ja sehr viel Vertrauen da sein. Ne? So. Aber dann zu sagen, okay, du kannst dich mal hinlegen und jetzt atmest du mal einfach da rein. Ne? Du versuchst mal deinen Atem jetzt nicht anzuhalten, sondern jetzt gehst du mal wirklich in, wir nennen das verbundene Atmung, du atmest durch. Ja, so. Und dann schau mal, welche Körperreaktion jetzt kommt. Ja, so. Manchmal ist es ein Kribbeln. Da kribbelt was in meiner Hand. Ja, oder es kribbelt im Arm oder mhm. so. Dann wäre die Intervention wäre dann vielleicht zu sagen, okay, was glaubst du, was deine Hand eigentlich da machen möchte? Ja, ja, ich habe da so einen Impuls irgendwie, vielleicht ich will das so rausschlagen. Ja, und dann biete ich an und sage, okay, dann probieren wir das mal aus.
Also mal machen lassen, auch da reingehen, ne?
Ja, mhm. Geh mal da rein, schlag mal. Ja, wir haben ja eine Matratze, da kannst du draufschlagen. Ja, so. Manchmal kommt dann plötzlich, boah, jetzt ist mein Kehlkopf irgendwie, ne, fühlt sich so ein Kloß an. Ne, da will eigentlich was schreien. Dann biete ich an.
Das ist auch diese Therapie, ne? Schreitherapien und alles Mögliche, oder? Wo sowas gemacht
wird. Ja, da wird es dann quasi von vornherein provoziert. Mhm. Ne? Mhm. Hier wäre es eigentlich aus der Beobachtung des Symptoms, mhm. aus der Beobachtung der Körperreaktion zu sagen, okay, alles, was da ist, darf sein. Ne? Wenn du mhm. schreien willst, dann schrei.
Also ohne Wertung,
ja?
Ne?
Ohne Wertung, ja, genau.
Genau. Und da will ja auch was raus. Also häufig wird ja auch was unterdrückt dann, ne? Und was uns ja dann auch körperlichen Schmerz bis hin zu Krankheiten verursachen kann, oder? Dieses berühmte zu viel runterschlucken im Leben.
Genau. Und dann kann natürlich plötzlich auch so eine Verbindung bewusst werden. Ja, tatsächlich, mhm. ja, also diese Hemmung, ja, so kann natürlich zu einer inneren Spannung führen, kann im schlimmsten Fall, weiß ich nicht, zu Magengeschwüren führen.
Ja, ja, genau.
Also es schlägt uns auf den Magen.
Genau, ja, wie der Volksmund so sagt. Ne?
Der hat ja häufig recht. Genau, wir haben sehr viele Sprachmuster, die im Grunde die Verknüpfung zum Körper thematisieren.
Ja, genau.
So. Und hier wird im Grunde rausgearbeitet, dass wir das tatsächlich so erleben und so spüren und dass wir das aber auch verändern können über unseren Körper, über unser Körpererleben.
Jetzt wird es ja auch nochmal spannend. Also einmal die Sichtbarmachung des Problems und jetzt, wie könntest du das heilen? Was sind da die Ansätze? Zum Beispiel beim flachen Atmen bei der Depression, jetzt tiefer atmen, sind das schon mal so Ansätze, dass man, wenn man auf der körperlichen Ebene was verändert, dass es sich dann auch auf der seelischen Ebene verändert? Das ist ja so der Gedanke dahinter, oder?
Na, der Gedanke dahinter ist, sich selber besser kennenzulernen und den Impuls zuzulassen, das nicht zu unterdrücken. Mhm. Ja, die Depression ist ja schon ein Versuch, es zu unterdrücken. Ich sage immer, Depression ist eigentlich ein Wutanfall nach innen.
Okay, das ist ein schönes Bild, ja.
So, ich richte im Grunde die Wut gegen mich. Mhm. Und ich versuche, das runterzuhalten, indem ich eben im Grunde sehr niedergeschlagen und antriebslos bin. Ja, so.
Wie würdest du das zusammen sehen? Warum ist man dann antriebslos, wenn man Wut hat auf sich? Ist man also enttäuscht von sich selber oder wie würdest du die Ursache sehen?
Ja, man ist enttäuscht von sich selbst und man versucht, im Grunde versucht man seine Wut zu halten und sie eben nicht nach außen zu bringen. Ja, weil man das Gefühl hat, wenn ich die Wut nach außen bringe, naja, dann bin ich in dieser Gesellschaft nicht kompatibel. Ja, also so. Ja,
das wäre die Aggression, ne? Depression nach innen und die Aggression, das Aggressive nach außen.
Dann genau, und da wäre der Heilimpuls, ist dann im Grunde die Aggression nach außen zu wenden und zu sagen, jetzt versuch sie mal nicht gegen dich zu wenden. Ich bin so schlecht, niemand mag mich, ich krieg auch nichts auf die Reihe, ich kann gar nichts, ja, sondern die Wut mal auszudrücken, die in deinem Körper ist und sie nach außen zu bringen. Ja, so. Dadurch zu erlernen, die Wut ist ja gar nicht unendlich, ja? Sondern auch Wut ist ein Gefühl, wie jedes Gefühl ist flüchtig. Die Wut wird auch wieder zu Ende sein. Ja? Mhm. So. Und andere können die auch ertragen. Ja? Also ich darf die mal ausdrücken Und manchmal ist es dann so, dass es in der Therapiestunde ausgedrückt wird. Wir gucken natürlich und schauen dann, wogegen richtet sich diese Wut denn eigentlich? Ja, so ist das eine alte Wut? Ist das eine kindliche Wut, die eigentlich immer noch ausgedrückt wird? Oder ist es ein Aktualkonflikt? Ich bin gerade wütend auf meine Partnerin oder auf meinen Arbeitgeber. Ja, oder so. Also ich versuche auch immer so zu sagen, okay, sind wir hier in der Aktualität? Das nennen wir Aktualkonflikt. Oder sind wir in so einem Ursprungskonflikt? Ne? Mhm. Ist das was ganz Altes, was Kindliches, wo es vielleicht um Wut auf die Mutter, den Vater geht?
Häufig steckt da dahinter, man wurde nicht gesehen, nicht geliebt oder wie auch immer. Ne? Aus so einer Enttäuschung auch.
Enttäuschungswut. Und ja? Dann, die waren gar nicht für mich da. Der Vater war eigentlich immer abwesend.
Ja, und daraus kann sich der Glaube entwickeln, man sei nichts wert zum Beispiel. Das ist ja dann häufig so, ne? Also Mangel an Selbstwertgefühl und so weiter. Das kann ja auch in Depressionen dann zu Depressionen führen.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Was sagst du aber zu klinischen Depressionen? Also wo ja auch die heutige Forschung sagt, da gibt es auch körperliche Zusammenhänge. Zum Beispiel, dass dann wirklich Serotoninmangel ist. Also dass bestimmte Hirnregionen nicht so funktionieren wie jetzt bei, sag mal, der Mehrheit der Menschen. Und dann wirklich ein Mangel ist an Glückshormonen. Und dadurch natürlich dann auch depressive Zustände kommen. Wie würdest du da arbeiten?
Ich arbeite da nicht anders, ne? Sondern im Grunde denke ich, das sind klinische Depressionen. Das ist immer die Frage, wann sprechen wir von einer Depression? Ja, so im Prinzip ist eine Depression nach dem Kategoriensystem der Weltgesundheitsorganisation, sprechen wir bei über 2 Wochen anhaltender Niedergeschlagenheit und Antriebslosigkeit von einer Depression. Also sehr schnell und sehr früh. Und letztlich glaube ich, wenn dieser Zustand sich über Monate bis Jahre hinzieht, dann gibt es wahrscheinlich auch ein hirnorganisches Korrelat. Also man kann dann schon sehen, dass im Gehirn sich Prozesse verändern. Bestimmte Bereiche im Gehirn sind stärker innerviert, andere sind weniger stark. Also man kann dann eben in bildgebenden Verfahren tatsächlich nachweisen, ein Gehirn eines depressiven Menschen sieht anders aus. Ne? Das sind andere Bereiche.
Ja, spannende Erkenntnisse aktiv. Fand ich, dass jetzt so durch die modernere Hirnforschung ist das ja überhaupt erstmal bei uns bewusst eingetragen worden, ne? Diese Zusammenhänge. Aber das Hirn kann sich auch verändern. Also glaubst du, dass man daran arbeiten könnte?
Das kann
könnte?
Sich ein Leben lang verändern. Das ist die gute Nachricht dabei.
Ja,
ne? So. Das heißt also, es hat sich vielleicht über eine lange Zeit so verändert. Vielleicht sind auch wirklich Transmittersysteme verändert. Also wie du sagst, ne? Serotonin, Noradrenalin, die klassischen Antidepressiva, die hemmen eben, sind Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Und wenn man dann eben Antidepressiva einnimmt, kann man das beeinflussen und verändern. Aber das, was die Therapie, und das ist eigentlich nicht besonders in der Körperpsychotherapie, der Versuch der Psychotherapie ist ja immer, diese Zustände zu verändern, so dass vermutlich dann letztlich auch die Transmittersysteme und die Hirnareale sich wieder normalisieren. Ja, so. Es gibt Psychotherapeuten, die sagen, es ist besser, keine Medikamente zu nehmen, damit wir wirklich an diesen Zuständen arbeiten können, damit auch das die Empfindungen sich nicht verändern, ja, weil unter der Einnahme von Antidepressiva natürlich auch Emotionen sich verändern, beeinflusst werden, die Spitzen werden gekappt. Ja, also das heißt,
na ja, klar.
Ich fühle die extreme Trauer nicht mehr, was ja erstmal als gut empfunden wird, aber ich empfinde in der Regel auch die extreme Freude nicht mehr. Ja, also im Grunde, wenn du lieben willst, musst du auch Trauer empfinden können. Anders geht das nicht.
Im Grunde ja, das gehört dazu. Ne? Das heißt, du würdest da also das eher skeptisch sehen, diese Medikamenteneinnahme.
Naja, ich würde zumindest immer so ein bisschen hinterfragen, wie viele Chancen siehst du? Also bei einer schweren Depression halte ich die Einnahme von Antidepressiva schon für richtig. Aber bei leichten bis mittelgradigen Depressionen, und das sind die meisten, und das sind auch die meisten Patienten, die in die Praxen, also in die psychotherapeutischen Praxen kommen. Ne? Denn in schweren Depressionen, wo Antidepressiva tatsächlich recht erfolgreich sind, nach allen Studien, das sind Patienten, die kommen in der Regel nicht mehr in unsere Praxen, weil die reden gar nicht mehr. Die sind dazu gar nicht fähig in dem Moment. Und dann sind sie auch für uns in der Psychotherapie nicht so gut erreichbar.
Ja.
Aber die zu uns kommen, die reden ja immer noch. Ja, so, sonst wären sie ja gar nicht da.
Richtig, sie wollen ja auch das noch auf einer anderen Ebene verändern. Deswegen kommt
die wollen was auf einer anderen Ebene verändern. Ich denke, jede muss das für sich entscheiden. Ne? Mhm. Nehme ich das oder nehme ich das nicht? Ich halte mich da auch letztlich auch da an die Empfehlung, eine begleitende Psychotherapie und medikamentöse Therapie halte ich in vielen Fällen für sinnvoll. Aber wenn es doch eher leichtere depressive Zustände sind, dann würde ich immer erstmal sagen, probier doch erstmal, ob wir in der Psychotherapie was verändern. Und dann weißt du auch genau, dass du es selber bist. Mhm. Ja, wenn du ein Medikament nimmst und sagst, jetzt geht's mir besser, dann weißt du ja gar nicht, ist es jetzt meine Haltung, hat sich da was verändert, habe ich was verbessert? Oder ist es einfach, dass meine Transmittersysteme jetzt wieder besser funktionieren, weil ich da was ersetzt habe? Ja, so.
Also erstmal der einfachere Weg, der schnellere Weg, ne? Ja. Und schafft erstmal eine Linderung. Und natürlich mit den ganzen Folgen kann zu Abhängigkeiten führen, wissen wir selber, hat auch körperliche Nebenwirkungen, ne?
Und verändert eben etwas im Gehirn, vielleicht auch, ne? Manche sprechen von der Persönlichkeitsveränderung. Mhm. Wir wissen es ja auch manchmal gar nicht so genau. Es ist auf jeden Fall so, Psychopharmaka überwinden die Blut-Hirn-Schranke, verändern tatsächlich etwas im Gehirnprozess. Und von daher sollte man sie sehr reflektiert nehmen, und sich überlegen. Und man kann sie eben nicht so gut absetzen. So ein Antidepressivum baut einen Wirkstoffspiegel auf. Mhm. Den kann man nicht einfach wieder runterdosieren.
Nicht so einfach, ne?
Man muss gewöhnt sich da gut aufgeklärt sein. Also ich glaube, wenn Patienten von mir zum Psychiater gehen und sich gut aufklären lassen und das gut besprochen ist, dann habe ich persönlich überhaupt nichts dagegen. Ja, so. Aber ich denke immer, es ist hilfreich, dann wirklich zu einem Spezialisten zu gehen. Das sind in dem Moment eben Ärzte für Psychiatrie, also Psychiater, und nicht bei einem Hausarzt zu bleiben. Ja, okay. So, wenn Menschen kommen und sagen, ja, mein Hausarzt hat mir da Antidepressiva verschrieben, dann finde ich das immer ein bisschen schwierig, ja, weil ich glaube, die sind einfach nicht darauf spezialisiert. Und es ist eine weitreichende Entscheidung, die man bewusst treffen sollte.
Es wird dann auch schnell verschrieben, gerne mal, ne? Dann ohne große Prüfung.
Es wird ohne große Prüfung verschrieben. Naja, jemand, der leidet und der, na, also eine Depression zu haben, da ist der Leidensdruck sehr hoch. Na, so. Mhm. Und für den ist es natürlich auch eine Verführung.
Ja, natürlich, klar. Das wird ja auch ein bisschen so, sag mal, es ist ja auch gern gesehen häufig, ne? Also Pharmaindustrie natürlich hat da auch ihre Interessen. Es ist in der Gesellschaft mittlerweile anerkannt. Also ja, es gibt viele Gründe, warum die Menschen. Und dann hat es natürlich diesen Effekt, es geht relativ schnell, die Wirkung, und es ist erstmal einfacher.
Genau, es ist einfacher und sicherlich, ne, da ist eine Menge Werbung dahinter. Ja. Das sind Glückspillen.
Auch. Klar,
so, genau. Und natürlich auch eine große Industrie. Da sind letztlich natürlich auch finanzielle Interessen hinter.
Klar, die, das ist ein Riesenmarkt.
Die den Markt füllen. So.
Genau, und jetzt aber den Aspekt würde ich gerne auch nochmal ansprechen. Du gibst ja eigentlich Hoffnung, indem du sagst, selbst bei bis hin zu klinischen Depressionen, aber natürlich auch bei Verstimmung. Ich meine, wir wissen alle, es wird immer sehr schnell immer die Depression vermischt mit auch Niedergeschlagenheit und Verstimmung. Ne? Es ist nicht immer gleich eine Depression, aber es wird gebräuchlich so. Aber da sagst du ja, okay, wir können da was machen und das Hirn kann sich wieder verändern. Also insofern gibst du ja auch Hoffnung. Ja. Weil es gibt viele Menschen, die dann sagen, das wird sowieso nichts mehr und ich muss jetzt mein Leben lang die Pillen nehmen oder wie auch immer. Da würdest du sagen, ich kann da was machen.
Ja, also sicherlich hat Therapie, egal ob medikamentöse Therapie oder Psychotherapie, immer auch was mit Hoffnung zu tun. Mhm. Ja, schon alleine, glaube 60% des Effektes von pharmakologischer Therapie beruht auf dem Placebo-Effekt. Ja, so. Und diesen Effekt gibt es in der Psychotherapie natürlich auch. Er wird nicht so gut erforscht. Mhm. Aber ich glaube, eine Grundlage ist natürlich auch, dass ein Patient Hoffnung hat und dass ich als Therapeut ihm auch diese Hoffnung gebe. Aber natürlich bin ich auch überzeugt davon, dass es Hoffnung gibt, mhm, ja, und dass es eine Veränderung gibt. Bei Depressionen würde ich sagen, es gibt eine depressive Phase, ja, also eine Depression, die einen akuten Auslöser hat, da ist die Prognose immer gut. Ja, so, mhm, ich kann die durchleben, ich kann die verändern und danach wird es mir letztlich dauerhaft gut gehen. Es gibt die sogenannten rezidivierenden Depressionen. Ich habe mein ganzes Leben mit Depressionen zu tun, die kommen immer wieder, es verläuft in Phasen, dann ist die Prognose nicht so gut. Aber ich kann damit gut erlernen zu leben. Und ich kann die Grundlage durch die Körperpsychotherapie verändern. Ja, so, dass ich eben weiß, wodurch ist sie vielleicht mal ausgelöst worden? Was ist eigentlich der Ursprungskonflikt? Ich kann den bearbeiten. Ja, so, dann werden die depressiven Phasen, die vielleicht auch in Zukunft kommen, nicht mehr so tief, nicht mehr so zerstörerisch sein wie vorher. Ja, vielleicht auch, dass suizidale Gedanken, die zu Depressionen leider manchmal dazugehören, ja, dass die nicht mehr so stark sind, dass die nicht mehr so stark auftreten, sondern dass ich eher das Gefühl habe, oh, ich bin wieder völlig antriebslos, schwach, ich habe keine Lust mehr, ich bin lustlos. Aber ich weiß dann besser, okay, das wird auch wieder vorübergehen, es hat vielleicht auch was damit zu tun, wie gerade das Wetter ist, ja, oder welche Jahreszeit wir haben und so. Ja, und es geht wieder vorbei und dann geht es nicht mehr so tief wie vorher.
Also Bewusstseinsmachung auch, ne? Dass man das besser versteht, vielleicht, wo kommt es her und auch dann weiß, ich kann da durch dieses Tal. Also es ist nicht aussichtslos, wie es gerade scheint in dem Moment wahrscheinlich.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Wenn ich das richtig verstehe, geht es ja bei dir darum, ne? Dass du erstmal sagst, man muss da richtig reingehen, es auch wirklich durchspüren, durchleben, also auch den Mut haben und zu sagen, jawohl, das mache ich, das nehme ich an, nicht unterdrücken. Und dann aber kommt aber auch so ein Punkt, wo du therapeutisch ansetzt, ne? Durch eine körperliche Arbeit, eine Verhaltensveränderung sogar auch, oder?
Genau. Also letztlich bewirkt es eine Verhaltensveränderung.
Also, die du aber körperlich erarbeitest, durch diese Körperpsychotherapie, ne? Das ist ja dann dein besonderer Ansatz.
Genau, also durch das verändert, vielleicht auch verändertes körperliches Erleben. Also wir geben ja auch manchmal, gebe ich tatsächlich Aufgaben mit, ne? Bestimmte Übungen, die man mal machen kann, bestimmte Stresspositionen, wenn ich die mache, geht es mir besser. Wenn ich manchmal ist es auch tatsächlich rausgehen. Ne? Also das ist ja so eine klassische Intervention. Ich sage auch oft, wenn es möglich ist, sich wirklich körperlich zu bewegen, regelmäßiges Joggen hat die gleiche Wirkung in allen Studien wie die Einnahme von Antidepressiva. Aber jemand, der in der Depression steckt, der geht in der Regel nicht joggen.
Ja, also, das ist der Teufelskreislauf, ne? Also da kommt es nicht raus.
Da kommt man schlecht raus. Und dann hilft es vielleicht erstmal zum Beispiel den Körper in bestimmte Stresspositionen zu bringen. Das macht man dann eher mal zu Hause und sagt, okay, da gehe ich mal durch. Ja, so.
Was heißt das?
Das sind sogenannte bioenergetische Übungen, wo der Körper, man macht das meistens im Stehen, man versucht das Grounding, die Erdung zu verbessern. Mhm. Ja, man steht so hüftbreit, geht so ein bisschen in die Knie und wieder hoch, atmet tief durch. Bringt den Körper in so einen Bogen vielleicht, ja, wo man die Arme nach oben nimmt und dann das Becken nach vorne nimmt und dann, ne, wir sprechen da von dem großen Bogen und atmet da rein, hält das eine Weile aus und geht dann da wieder raus. Das ist eine ganz starke Entlastung, die dann in dem Moment passiert. Ja. In dem ersten Moment ist man in einer starken Anspannung, der Körper wird in einen Stress versetzt, ja, so. Und das Loslassen ist dann die Entspannung, ja, so, und die halt auch bewusst zu erleben. Ja, so. Es gibt die sogenannte progressive Muskelentspannung, da wird es ja auch gemacht, dass man den Körper anspannt und wieder entspannt, wird in jeder Klinik angeboten. Hier in der Bioenergetik ist es nochmal viel, viel stärker. Ja, so, die Anspannung wird viel stärker gemacht und dadurch eben auch die wahrgenommene Entspannung.
Weil Stress ist ja führt ja zu einer Anspannung, ne, von uns.
Genau, Stress führt zu einer innerlichen Anspannung bis in die einzelnen Kapillaren, ja, so, die werden enger und es gibt dann eben viele verschiedene Ansätze und Techniken zu gucken, wie man den Stress loslassen kann. Es gibt, ich glaube auch nicht, dass es den Königsweg für gibt, zu sagen, so ist es richtig und deswegen finde ich die Körperpsychotherapie so hilfreich, weil es so viele verschiedene Ideen und Interventionen gibt, vielleicht auch durch Achtsamkeitsübungen, die ja auch wieder sehr körperlich sind, ja, wo man zum Beispiel das achtsame Gehen würde ich als Körperpsychotherapie bezeichnen. Das ist eigentlich eine Meditationsform im Gehen, wo ich mich bewege und meine Konzentration auf den Gang.
Was ja auch sehr entspannt ist, ne? Das ist ja klar. In der
sehr
Achtsamkeit
entspannt.
Sind wir ja in der Entspannung dann angekommen.
Genau. Was aber Menschen in der Depression extrem schwerfällt, weil die Gedanken ja die ganze Zeit eingeengt sind und in so Grübelstreifen landen und man schafft es gar nicht, sich auf das Gehen zu konzentrieren.
Ne? So. Das ist ein längerer Prozess, um dahin zu kommen, oder? Ja. Also muss man erstmal da durch. Großes Thema ist ja auch oder sind in unserer Gesellschaft ja Ängste, ne? Bis hin zu Panikattacken. Das ist ja auch ähnlich, ne? Also wenn man Angst hat, hat man ja auch immer so diesen Impuls.
Panikattacken sind ja was sehr Körperliches.
Ja,
ja? Eben. Denn da geht es ja wirklich darum, meine Atmung ist extrem schnell, ich habe schwitzige Hände, ja, so, ich hyperventiliere, ich habe das Gefühl, dass ich in Ohnmacht fallen könnte oder dass ich tot zusammenbreche. Ne? Also, sehr, sehr drastisch darzustellen. Das ist eine komplett körperliche Erfahrung. Und deswegen ist es auch sehr hilfreich, körperpsychotherapeutisch damit zu arbeiten. Nämlich eigentlich zu vermitteln, okay, probier das doch mal. Ja, wenn diese Panikattacke, wenn wir die spielen, ja, also wenn die gerade gar nicht da ist, ich kann zum Beispiel die Hyperventilation kann ich ja mal machen lassen. Ja, und sag, okay, ich bin jetzt da, ich passe auf dich auf. Ne, so, es kann jetzt gerade, dann macht jemand die Erfahrung, wenn ich durch die Hyperventilation durchgehe, dann werde ich ja gar nicht ohnmächtig. Ja, ich breche ja gar nicht zusammen. Ich habe auch keinen Herzinfarkt, sondern ich lerne im Grunde meine Körpersensationen richtig zu interpretieren. Ja, weil die Panikattacke ist ja meistens eine Missinterpretation. Ja, so, ich habe eine Körpersensation, die ich spüre, wo ich in Panik verfalle, dass ich jetzt ganz krank bin. Ja, und wenn ich aber lerne, dass das vielleicht eine Körpersensation ist, die ich auch anders interpretieren kann, ich bin gerade aufgeregt, dann ist es ja was ganz anderes. Dann kann ich das auch ertragen. Ja, dann kann ich sehen, okay, das ist jetzt gar nicht so schlimm. Wenn ich eine soziale Phobie habe und dadurch in eine Panikattacke komme, weil ich in einer S-Bahn mich aufhalte. Da sind viele, viele Menschen, das bedrückt mich. Ich habe Angst, dass die anderen sehen könnten, wie es mir geht. Das ist ja häufig das Thema. Ne? Andere nehmen das wahr.
Genau, vielleicht das kaschieren immer. Ja.
So und ich muss da raus. Und das nächste Mal werde ich gar nicht mehr in den S-Bahn-Waggon gehen. Ne? So, ich fahre nur noch mit dem Auto. So, dann ist es halt eigentlich sehr hilfreich, in diese Körperprozesse zu gehen und zu sagen, okay, was du da spürst, wird nicht dazu führen, dass du hier in Ohnmacht fällst. Ja, so, wir gucken uns das mal genauer an und gehen da mal durch.
In der Panikattacken liegen ja häufig dann Traumata, ne? Und die aufzulösen, das machst du ja auch. Das geht ja auch über körperliche Arbeit dann in dem Fall. Oder wie arbeitest du da? Also mit Hypnose oder?
Bei Traumatisierung, also sogenannten posttraumatischen Belastungsstörungen, arbeite ich hauptsächlich mit einer Methode, die heißt Trauma Releasing Exercises, TRE. Bei der machen wir Vorübungen. Da gibt es so quasi 6 Vorübungen, die kommen aus der Bioenergetik. Das sind also so Spannungspositionen, wie ich sie eben so beschrieben habe. Dort wird der Psoas-Muskel gedehnt. Der Psoas ist der Muskel, der dafür sorgt, dass sich unsere Eingeweide zusammenziehen. Also dann, wenn wir sozusagen unser organisches System im Bauch schützen wollen, dann zieht sich dieser Muskel zusammen. Ja, wir haben so einen Schreckimpuls, wo wir so zusammenzucken. Ja, so. Das ermöglicht dieser Muskel. Dieser Muskel wird gedehnt. Dadurch, dass diese Dehnung passiert, wird das Nervensystem, also die Dehnung bedeutet eigentlich, dass an das Nervensystem transportiert wird, dass die Gefahr wieder vorüber ist. Ja? Also ein Trauma, ein Moment, in dem ich etwas erlebe, was zu schnell, zu überlastend ist, zu plötzlich, etwas, was ich psychisch nicht verarbeiten kann, bewirkt hier quasi, dass dieser Muskel festhält. Wenn der sich dann wieder löst, gibt es eine Information an das Nervensystem, dass die Gefahr vorbei ist und das ist verbunden mit einem Zittern. Da sprechen wir vom neurogenen Zittern. Und diese Übungsreihe, die ich dann anbiete und mit der ich dann viel arbeite, ist so, dass wir diese Vorübungen machen. Dann legt man sich auf den Boden und es ist ein angeborener Mechanismus, wo der Körper automatisch in dieses neurogene Zittern kommt, was man dann auch zu Hause selber machen kann. Diese Technik verwende ich. Dann nach 2-3 Stunden frage ich wieder, hast du das denn gemacht? Wie war es denn? Manchmal bleibt es irgendwo stecken und wir arbeiten dann damit weiter. Da kann man sehr schön dran sehen, dass eben die psychischen Prozesse im Körper stecken. Ja? Also das sozusagen, das Zittern verändert sich auch über die Zeit. Es gibt ganz andere Bewegungsmuster, die sich zeigen. Irgendwann wird es schwächer. Ja, weil das Trauma im Grunde durchgearbeitet ist. Das ist eine Methode, mit Trauma zu arbeiten. Es ist nicht ausreichend als einzige Methode, aber es ist eben eine körperpsychotherapeutische Methode, mit der ich persönlich viel arbeite.
Und auch erfolgreich.
Und auf jeden Fall
erzielst damit die Ergebnisse, die du dir erhofft hast, sicherlich. Deswegen hast du ja dann auch nochmal diese Körperpsychotherapie dazugenommen, ne?
Du gemerkt hast,
dass das im Körper halt auch steckt.
Genau, und das sind meine eigenen Erfahrungen, dass es hilft, weil ich vermittle diese Methode auch in Schulungen. Ich sage dann immer, dass ich die auch für mich selber entdeckt habe und nutze, ja, weil ich in der Psychotherapie ein Stück weit werden wir als Therapeuten ja mittraumatisiert. Es steckt ja auch in unseren Körpern. Ja, so, es berührt mich ja, was mir da erzählt wird. Ja, und gerade wenn es dann wirklich schwere Traumata sind, dann bleibt es ja in mir. Und dann nutze ich diese Methode selbst. Ja, so, ich habe ja 10 Minuten zwischen so 2 Stunden und dann lege ich mich mal hin und zitter mal ein bisschen. Ja, und das ist für mich eine wunderbare Methode, das wieder loslassen zu können. Ja, so, und im Grunde mir selber auch dabei zu helfen, auch sozusagen für die nächste Therapie wieder fit zu sein.
Ja, ja, klar.
Und offen zu sein.
Genau, weil du nimmst das ja mit von der einen Sitzung dann zur anderen, ne? Stefan, ich finde es ganz toll, wie du diese psychischen ganzen Prozesse oder auch, sag mal, Problematiken, die wir alle irgendwo kennen und haben, immer wieder aufs Körperliche runterbrichst und das auch eben auch zum Bestandteil deiner Arbeit gemacht hast. Fand ich sehr interessant und ich hoffe, es hat jetzt auch unseren Hörer, vielleicht dem einen oder anderen, ein bisschen Einblick verschafft, vielleicht auch mal Lust gemacht, da mal reinzuspüren und zu gucken. Es ist nicht immer nur auf der kognitiven Ebene, ne? Also man kann, das machst du ja auch, natürlich muss ein Problem auch analysiert werden und man muss über die Hintergründe reden, aber häufig ist, finde ich jetzt mein Eindruck, wird auch sehr viel geredet in vielen, sagen wir, psychotherapeutischen Ansätzen und man erzielt nach Jahren immer nicht eigentlich den Aspekt, so dass es dann fast schon ein bisschen Running Gag ist, so naja, man geht eben wieder mal so am Freitag, ne, oder so zum Psychologen und erzählt ihm seine Probleme oder wie die Woche war, aber man will ja auch mal vorwärts kommen und ich glaube, dass diese Arbeit, diese körperliche Arbeit, den Prozess durchaus beschleunigt. Also nicht nur begleitet, sondern eben auch beschleunigen kann. Und daran sieht man mal wieder, dass der Körper halt dann eben schon das Wesen der Dinge ist und dass wir die nicht außer Acht lassen dürfen. Stefan, vielen Dank, dass du Zeit hattest für unsere Folge. Vielleicht noch ganz kurz, jetzt schauen wir mal auf das neue Jahr 2026. Hast du irgendeinen Tipp für uns und unsere Hörerschaft? Wie kommen wir gut durch dieses Jahr? Es wird ja auch... Naja, wenn man jetzt die Nachrichten anschaltet, haben wir ja immer nur Krisen, Krisen, Krisen überall, Kriege, Krisen. Wie kommen wir am besten durch, körperlich?
Naja, also auf jeden Fall sich auch mal auf das zu konzentrieren und zu gucken, was ist gut in dieser Welt, was gibt es Schönes. In jeder Krise liegt auch eine Chance. Und auch dorthin zu sehen, ja, so, was sind die Chancen in meinem persönlichen Leben und sicherlich auch in dem globalen Leben, sich quasi nicht auffressen zu lassen in der Krise.
So einen ganz pragmatischen, also soll man dann einfach mal, wenn es einem zu viel ist, nicht mit dem Fernseher ausmachen oder das Handy weglegen, auch mal spazieren gehen oder was hilft da?
Ja, also ich bin ja so ein Verfechter digitales Detoxing, ne? Also zu sagen, okay, ich mache tatsächlich den Fernseher mal aus, die Nachrichten. Ich würde nicht dafür plädieren, gar keine Nachrichten zu gucken, aber sie eben nicht jeden nicht mehrmals am Tag zu sehen, einmal am Tag reicht sicherlich. Ja, auch mal rauszugehen, das auf jeden Fall. Ja, ich glaube, wir sind viel zu wenig draußen, mal um den Block zu gehen, achtsam zu sein und sich die Zeit zu nehmen, das Wetter wahrzunehmen, ne, wahrzunehmen, wie ist das, wenn die Sonne scheint, wenn es regnet, wenn es schneit, was auch immer, und den Kopf einfach mal durchpusten zu lassen.
Na, das ist doch ein schöner Tipp fürs neue Jahr. Vielen Dank, Stefan, auch dafür. Und dann bleiben wir also achtsam und auch ganz in unserem Körper. Ja. So, das war's. Und die Shownotes und so weiter werden wir natürlich wieder zu der Folge verlinken. Und dann könnt ihr euch auch weiter noch ein wenig befassen mit der Arbeit von Stefan Ide, aber auch vielleicht mit dem ganzen Aspekt der Körperpsychotherapie. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Oliver Geldener. Bis zum nächsten Mal.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.